Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und mit dabei ist heute Madeleine Häsler von Live on Stage. Hallo Madeleine.
Hallo Christian, schön hier zu sein.
Cool, danke dir für deine Zeit. Ja, bei Machbar bekommst du Tipps, um deinen Nächsten einen Schritt näher zu Jesus zu führen. Und heute unterhalten wir uns darüber, wie Beziehungs- und Event-Evangelisation Hand in Hand gehen können und was es bedeutet, Jesus Christus wirklich zu folgen, wenn er uns ruft. Ja, sei es in eine andere Stadt oder auch in die Mission auf die Reeperbahn, wie du das erlebt hast, Madeleine. Ich finde es richtig cool, dass du dabei bist hier im Podcast und uns auch an deinen Erfahrungen ja teilhaben lässt. Für die, die dich noch nicht kennen, habe ich ein paar Eckdaten über dich. Du stammst aus der Schweiz, bist aber, ich glaube, 2021 mit deinem Mann Gabriel und euren drei Kindern nach St. Pauli in Hamburg umgezogen. Ihr leitet dort die Non-Profit-Organisation Netzwerk Schweiz, mit der ihr ja Gemeinden beim Thema Evangelisation unterstützt. Und ein Teil davon ist auch die Musical-Show Live on Stage. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Und ganz spannend, du arbeitest auch auf der Reeperbahn unter Prostituierten. Und hast du eben noch gesagt, du hast ein Buch geschrieben dazu. Da reden wir auch gleich noch drüber. Ja, wenn man sich so andere Interviews von dir anhört, dann ist ganz schnell klar, dass bei dir der Dialekt auf jeden Fall nicht verloren gegangen ist. Wie war das mit dem Umzug nach Hamburg? Hast du dich daran gewöhnt, nicht Schweizerdeutsch zu reden oder zu hören? Oder redest du einfach weiter Schweizerdeutsch?
Also, du hast das ganz schön zusammengefasst, was wir alles machen und was ich alles bin. Aber du hast recht, als wir vor 3,5 Jahre nach Hamburg gezogen sind, hatte ich den Vorsatz, ein astreines Norddeutsch zu lernen. Und dann habe ich sofort so viele Komplimente gekriegt. Oh, wie sympathisch das ist. Und ob ich von der Schweiz bin. Und sofort hatte ich immer einen super Gesprächseinstieg, was wir als Schweizer denn hier auf St. Pauli machen. Und dann dachte ich, ja, dann behalte ich doch das bei und muss mich da nicht extra anstrengen und so. Ist mein Schweizerdeutsch, Hochdeutsch so ein bisschen geblieben. Ja.
Okay, cool. Madeleine, was ist Live on Stage und wie ist das Projekt entstanden? Magst du ein bisschen drüber erzählen?
Ja, Live on Stage heißt ja so viel wie Leben auf der Bühne. Und das ist eigentlich auch das, was wir machen. Also wir sind jedes Jahr auf Tournee in verschiedenen Städten, in großen Hallen mit unserem Musical und Message. Und zwar haben wir zuerst jeweils ein Musical nach einer wahren Lebensgeschichte von jemandem, der Gott ganz persönlich erlebt hat. Und das ist nicht irgendein mega bekannter Mensch, sondern das ist einfach jemand wie du und ich. Jemand, der wie du und ich auch Trennung, auch Schmerz, auch Krankheit, auch Tod, all diese Dinge erlebt hat, der aber dadurch eigentlich zu Jesus gefunden hat und in seinem Leben gestärkt wurde. Und zuerst ist dann so ein professionelles Musical nach einer wahren Lebensgeschichte, das ist so berührend, dass das Schmerzen alle Herzenswände, die du da vor deinem Herzen aufgebaut hast. Und nach dem Musical kommt dann eine Predigt von meinem Mann, von Gabriel Häsler, wo er einfach da die rote Schnur weiterzieht, das Evangelium aber auch auf den Punkt bringt, so das ganz einfache Evangelium von Johannes 3,16. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich hergab. Dass wenn du an ihn glaubst, dass du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Also so ganz einfach. Und dann am Schluss vom Abend darf ich ein Aufruflied singen und wir rufen die Leute, dass die ans Kreuz kommen. Wir haben so ein riesiges Holzkreuz, das wir dann jeweils in der Halle aufstellen. Und was einfach so überwältigend ist, ist, dass wirklich Abend für Abend die Menschen strömen. Also die Menschen, die kommen an das Kreuz, die geben ihr Leben Jesus. Die sind einfach bereit und wir arbeiten da sehr eng zusammen mit den lokalen Kirchen aus der jeweiligen Region, sind da schon viele Monate im Vorfeld auch praktisch mit Vorarbeit und Schulung und Gebet und allem investieren wir uns da rein. Natürlich mit dem Ziel, dass wenn Menschen ihr Leben Jesus geben, dass sie sofort Anschluss an der lokalen Kirche finden, weil das ist so wichtig. Also wie du hörst, wir sind da richtig, ich bin ganz begeistert von diesem Projekt. Wir sind da schon über 10 Jahre jährlich auf Tournee. Und ursprünglich, was vielleicht einige von euch noch kennen, wir sind die Erben vom Jans-Team Schweiz.
Ah, ja.
Ja, die ganz früher diese großen Zeltevangelisationen gemacht haben. Die haben uns so ihr Erbe, auch ihr geistliches Erbe, aber auch alles, was sie hatten, haben sie uns in die Hände gelegt. Und das ist wirklich ein Geschenk.
Toll. Warum gerade das Medium Musical?
Ja, ich merke, oder wir merken einfach, dass Musical spricht alle Generationen an. Es spricht irgendwie alle Menschen an. Es ist nicht so etwas, was nur für die Jungen ist oder nur für die Alten oder irgendwie nur für einen Bereich der Menschen. Alle Menschen lieben Lebensgeschichten, alle Menschen lieben starke Lieder und diese Art von Musical spricht alle an.
Ja. Mhm. Und das sind das auch dann unterschiedliche Geschichten oder geht ihr immer mit der gleichen Geschichte?
Ja, wir sind jeweils mit 3 verschiedenen Geschichten auf Tournee. Ah, okay. Also das sind dann auch ganz unterschiedliche Themen.
Naja. Ah, ja. Ja, das Event ist aber ja auch nur Teil eurer Arbeit. Der Kern ist eigentlich, so habe ich das wahrgenommen, dass ihr Gemeinden helft, so einen evangelistischen Lebensstil zu entwickeln. Aber wie genau macht ihr das? Du sagst, ihr arbeitet mit Gemeinden vor Ort zusammen. Es ist eine lange Vorbereitungszeit. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, natürlich ist nicht einfach unser Ziel, wir kommen dahin, machen eine große Show und dann sind wir wieder weg, sondern wir sind jeweils, wenn wir mit Life on Stage in einer Region sind, sind wir fast ein Jahr im Vorfeld, können sich die Kirchen entscheiden, ob sie dabei sind. Und das sind meistens dann, die meisten Kirchen aus der Region nehmen dann schon teil. Und dann gibt es so verschiedene Abende, wo man zusammen betet, wo man sich schulen lässt. Wie kann ich über meinen Glauben sprechen? Jeder Christ wird motiviert, dass er für 3 VIPs, sagen wir so, very important person, also 3 Freunde, die Jesus noch nicht so kennen, dass wir für 3 Freunde beten, Freundschaft pflegen und sie dann natürlich auch einladen ans Life and Stage. Und natürlich ist unser Ziel, dass wenn dann Menschen ans Kreuz kommen und ihr Leben Jesus geben, dass so dieser Weg, die Brücke in die lokale Gemeinde ganz einfach ist. Und deshalb ist das uns so wichtig und investieren wir uns mit großem Aufwand schon lange, bevor wir überhaupt dann mit Life on Stage in die Region kommen.
Ja, ja, cool. Gabriel meinte mal in einem Podcast, dem Nachbarn so von Jesus zu erzählen, sei nicht das eigentlich Schwierige, sondern eher so das Herzensanliegen überhaupt für den Nachbarn zu entwickeln. Wie helft ihr da als Life on Stage den Gemeinden, den einzelnen Christen, ja, dieses Anliegen, diesen Herzschlag zu bekommen?
Ja, genau. Ich glaube, da ist ja eigentlich der große Knackpunkt, dass wir oft so mit uns selbst beschäftigt sind, mit unserer Agenda. Oft haben wir so wie Scheuerklappen, wo wir durch den Alltag gehen und unser Umfeld gar nicht so wahrnehmen, die Menschen auch gar nicht so sehr lieben. Und ich denke, also ich bin überzeugt, dass es eigentlich da beginnt, dass wir wie die Menschen in unserem Umfeld wahrnehmen, dass sie uns nicht mehr egal sind, dass wir wie begreifen, wow, dieser Mensch hat Jesus gemacht und er liebt ihn. Und mir hilft da ganz praktisch so die Vorstellung, so jeden Morgen so diese rosarote Brille der Liebe anzuziehen. Und zum Beispiel ganz praktisch, gerade heute Morgen kam ich da mit der U-Bahn ins Büro und Hamburg ist ja sehr groß und da sind viele Menschen, sind auch viele obdachlose Menschen und da saß ein Mann am Boden und hat gebettelt. Und das Problem ist ja, wenn so viele Menschen immer wieder am Betteln sind mit der Zeit, ist man so in Gefahr, dass man sein Herz erkalten lässt, dass man die Menschen nicht mehr wahrnimmt, dass einem nur noch Stress, dass schon wieder jemand kommt und einem stört und vielleicht nicht gut riecht oder weiß ich was. Und ich habe mir dann angewohnt, einfach sofort die rosarote Brille der Liebe anzuschauen und mir kurz diese Person anzuschauen und zu überlegen, was ist das wohl für ein Mensch? Was hat er wohl für eine Kindheit erlebt? Puh, wie war seine Mutter? Warum sitzt er jetzt hier? Wie muss es in seinem Herzen aussehen, dass so ein Chaos ist? Und plötzlich ist das für mich nicht nur ein Bettler, der nicht gut riecht und Geld will, sondern es ist ein Mensch mit einer sehr zerbrochenen Geschichte. Und plötzlich kriege ich Erbarmen für diese Person. Und plötzlich ist es ganz einfach, kurz stehen zu bleiben, 1 Euro zu geben. Heute Morgen, ich hatte kein Geld dabei, aber ich habe dann dem Mann, ich habe gerade so ein langes Brot gekauft und ich bin dann zu ihm hin und habe ihn gefragt, möchten Sie ein bisschen frisches Brot? Er hat sich sehr gefreut und ich habe dann einfach so das halbe Brot abgerissen und ihm gegeben und ihm einen guten Tag gewünscht. Ich sage dann immer noch, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und bin dann gegangen. Ich habe gemerkt, es erwärmt auch mein Herz. Wenn man die Menschen so mit dieser Brille von Gottes Liebe anschaut. Und so können wir unsere Kinder anschauen, unseren Ehepartner, unsere Nachbarn, unsere Mitarbeiter, auch die Menschen im Auto, die irgendwo uns die Vorfahrt nehmen. Das ist eine tägliche Entscheidung. Ja,
es ist eine tägliche Entscheidung und auch eine Übung. Ne? Ja, sehr cool. Madeleine, ich erinnere mich, ich hatte auch mal vor einiger Zeit mit deinem Mann eine Podcast-Folge und er hat einen sehr eindrücklichen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Er sagte, bei Life on Stage küssen sich Freundschafts- und Event-Evangelisation.
Ja.
Kannst du das ein bisschen erklären? Was meint er damit?
Ja, es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, ja, die Zeit der Großevangelisation ist vorbei, jetzt nur noch Freundschaftsevangelium. Oder andere, die sagen, ja, nur Großevangelisationen. Aber ich sage, es braucht alles. Wir müssen aus allen Rohren schießen, sage ich jeweils. Ja, die Menschen, die suchen nach Frieden, die suchen nach Liebe, die suchen schlussendlich nach Jesus. Und wir müssen alle Medien nutzen. Und das Tolle bei Life on Stage ist das durch die Schulungen, die im Vorfeld passieren, genau diese Freundschaftsevangelisation gestärkt werden. Die Christen werden ausgerüstet, Freundschaft zu pflegen, für ihre Freunde zu beten, ihr Umfeld eben durch diese rosarote Brille von Gottes Liebe zu sehen. Aber dann mündet es auch in diese Großevangelisation, wo dann wirklich so ein Feuerwerk ist, wo die Menschen berührt werden, wo sie Gott spüren, Gott erleben und an diesen Punkt geführt werden, wirklich dann eine Entscheidung zu fassen. Weil sehr oft, gerade bei Freundschaftsevangelisation, ist man ja oft einfach freundschaftlich unterwegs, man erzählt auch mal von Jesus, aber oft bleibt man dann so wie stehen. Man weiß nicht, wie kann ich jetzt den nächsten Schritt noch tun? Wie kann ich jetzt einen Sack zubinden oder ihn fragen, willst du jetzt dein Leben Jesus geben? Oft ist es ja ein Miteinanderleben, ein Vorleben, ein Füreinander-Dasein, vielleicht mal ein Gebet anbieten oder etwas sagen. Und das Tolle bei einer Event-Evangelisation ist dann, dass da ja dann ein Evangelist ist, der das sozusagen macht, der das auf den Punkt bringt und ich kann einfach neben meinem Freund sitzen, leise beten, Jesus berühre sein Herz und bin dann ganz überwältigt, wenn er dann aufstehen will und sein Leben Jesus.
Cool. Das heißt, man kann sagen, dass die Leute auch durch diese Beziehungen vorher schon auch vorbereitet sind, dass sie schon Aspekte des Evangeliums auch vielleicht schon gehört haben. Ich glaube, ihr macht das auch so, dass ihr den Christen sie anleitet, auch zum missionarischen Bibellesen, sodass Menschen einfach schon so, ich sag mal, dann fast erntereif sind, wenn man diese Veranstaltung macht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Ich meine, es liegt ja nicht in unserer Hand, wie der Boden von der geistliche Boden von unserem Freund aussieht. Wir können einfach säen und Freundschaft pflegen und für die Menschen da sein. Aber was dann hängen bleibt oder was dann ausgelöst wird, das ist nicht in unserer Verantwortung und auch nicht in unserer Hand. Und es ist so wichtig, dass wir Freundschaft pflegen, weil, weißt du, wenn du dich mal umhörst, wie finden die Menschen zu Jesus? Ich meine, ich habe noch nie gehört, dass irgendein Stein vom Himmel fällt und da drauf steht, ich bin Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, folge mir nach. Habe ich noch nie gehört. Es gibt diese Geschichten, wo Engel den Menschen begegnen in Träumen und sie dadurch zu Jesus finden. Das gibt es, aber auch nicht so oft. Aber in den allermeisten Fällen finden Menschen zu Jesus durch Freunde, die einfach da waren, die sie eingeladen haben zum Essen, die zugehört haben, die mal ein Gebet angeboten haben, die mal etwas verschenkt haben oder die sie eben dann mitgenommen haben an eine Evangelisation. Und ja, sind wir ehrlich, wir erleben gerade bei Life on Stage, die meisten Menschen, die kommen, kommen wirklich, weil sie eingeladen werden. Natürlich gibt es immer wieder viele Leute, die irgendwo einen Flyer kriegen oder ein Plakat sehen und dann selbstständig kommen, aber die allermeisten kommen tatsächlich, weil sie von einem Freund eingeladen werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Zeit und unsere Kraft in unsere Freunde investieren und nicht nur so in unsere christlichen Bubble leben. Das, denke ich, ist manchmal so schade, dass wir haben unseren Hauskreis, unsere Arbeit ist vielleicht auch noch christlich und dann, wenn wir Freunde haben, sind die auch das alles nur Christen. Ich denke, ach, es ist doch so wertvoll, einfach Zeit zu verbringen mit Menschen, die Jesus noch nicht so gut kennen.
Hm, Ja, cool. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, Madeleine? Also da, ihr habt die Veranstaltung, Menschen kommen zum Glauben. Wie sieht das dann irgendwie aus? Gibt es sowas wie Nacharbeit nach dem Musical oder gehen dann in die Gemeinden, kümmern die Gemeinden sich um die oder macht ihr das oder wie?
Ja, da ist ein ganzes Konzept dahinter, gell? Natürlich lassen wir die Leute nicht einfach stehen. Wir gehen dann mit allen Menschen, die so am Kreuz ihr Leben Jesus gegeben haben, gehen wir so in einen Nebenraum, wir sagen dem einen Next Step Raum, und da kriegt jeder eine Bibel geschenkt. Wir geben jedem Tipps, wie er seinen Glauben leben kann. Und was wir machen ist, wenn wir jemanden ans Kreuz rufen, sagen wir immer: Hey, wenn du jetzt mit einem Freund gekommen bist, der vielleicht schon mit Jesus unterwegs ist, dann kommt gleich zusammen ans Kreuz. Das heißt, das Coole ist dann, in dieser Nacharbeits-Lounge, wie wir sagen, sitzt dann nicht nur der Freund, der sein Leben frisch Jesus gegeben hat, sondern der Christ sitzt auch nebenan, also sein Freund, der ihn eingeladen hat, und der Gesprächshelfer. Und der Gesprächshelfer motiviert dann eigentlich zu den Christen: Hey, gehst du eigentlich eine Kirche? Ah, du gehst hier in die Vineyard-Treffe oder was auch immer. Gehst du am Sonntag in den Gottesdienst? Ah ja, möchtest du ihn nicht gleich begleiten? Also versucht dann so die Brücke zu schlagen, dass der Freund sich weiter um diesen VIP kümmert, der frisch sein Leben Jesus gegeben hat. Und natürlich bereiten sich die Kirchen auch vor mit so Nacharbeitskursen, also einen Alpha-Life-Kurs oder sonst einen Glaubenskurs, der dann gleich auch nach Life on Stage startet. Weil uns ist einfach bewusst, wenn jemand sein Leben Jesus gibt, dann geht der nicht automatisch am nächsten Sonntag in die Kirche. Und du kannst ihm auch dann nicht einfach einen Flyer in die Hand drücken und sagen: Jetzt machst du das und das. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert über Beziehungen. Und deshalb ist es so wichtig, dass da die Christen ausgerüstet werden und auch wir realisieren: Hey, es ist an mir, jetzt meinen Freund weiter zu begleiten in seinen nächsten Schritten.
Ja, sehr schön. Sag mal, gibt es irgendwie eine Story, die dich besonders berührt hat, wie Gott auch so, ja, durch so ein Musical oder auch durch die Beziehungsevangelisation gewirkt hat?
Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Geschichten, da eine rauszupicken. Also ich kann vielleicht einfach meine persönliche Glaubensstory erzählen. Als Life on Stage bei uns in der Region war, habe ich natürlich auch für meine Freunde gebetet und sie getroffen und sie eingeladen und ihnen die besten Plätze reserviert. Und die eine Freundin, das ist eine alleinerziehende Mutter, die kam dann auch tatsächlich und die war dann so bewegt. Also die hat dann ihre zwei jüngsten Söhne mitgenommen und an diesem ersten Abend gingen ihre zwei jüngsten Söhne sofort ans Kreuz, haben ihr Leben Jesus gegeben und ich habe mich so gefreut. Und dann am nächsten Abend, das zweite Musical, war sie wieder da. Und dieses Mal hat sie ihre anderen zwei Söhne und dann noch Freund und Cousin von den älteren Söhnen mitgebracht. Die saßen dann auch vorderste Reihe, waren total berührt vom zweiten Musical. Und dann gingen sie ans Kreuz und haben ihr Leben Jesus gegeben. Also die zwei älteren Teenager-Söhne mit Cousin und Freundin. Und dann kam sie wieder am dritten Abend noch für das dritte Musical und ich habe dann all meinen Mut zusammengenommen und ging zu ihr hin und habe gesagt: Hey, heute ist vielleicht dein Abend, wo du dein Leben Jesus gibst. Und sie so: Ah, ich weiß nicht. Ja, sie wusste ja genau, was kommt. Ja, und dann saß sie da und dann lief das Musical und die Predigt und ihr jüngster Sohn, der war erst 8 oder 9 Jahre, der ist dann so auf ihrem Schoß so eingeschlafen. Und sie hat so leise gebetet und hat gesagt: Ja, Jesus, dann ist das jetzt ein Zeichen, dass ich nicht zum Kreuz muss. Und in dem Moment hat ihr kleiner Sohn so die Augen geöffnet, seine Mama angeguckt und hat gesagt: Mama, jetzt musst du zum Kreuz. Und sie ist aufgestanden und ist zum Kreuz. Und so hat nicht nur sie, also meine VIP, ihr Leben Jesus gegeben an dem Abend, sondern eigentlich ihre ganze Familie. Jeder hat eine Bibel gekriegt und ich bin bis heute, darf ich sie weiter begleiten. Durch alle Hochs und Tiefs. Das ist einfach schon wirklich mega schön. Ja.
Schön. Ja, Beziehungsevangelisation heißt ja im eigenen Umfeld als Missionar unterwegs zu sein. Hast du gerade ein schönes Beispiel erzählt. Du hast auch in einem Interview mal total schön ausgedrückt: Jeder ist berufen, dort zu blühen, wo er gepflanzt wurde. Wie erlebst du das selbst so in deiner Alltagsmission? Ein Beispiel hast du schon gegeben, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, hast du ähnliche Herausforderungen wie ich. Du arbeitest in einem christlichen Netzwerk, bist mit Christen umgeben, hast deine Gemeinde, deine Familie sind Christen. Wie kommst du da raus und zu Menschen hin in deinem Umfeld?
Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen einfacher, wenn man Kinder hat oder wenn die Kinder groß sind, wenn man einen Hund hat. Man merkt auch, dass auch ein Hund ein Türöffner ist. Und da, was ich mir immer ganz groß so auf meinen Alltag schreibe, ist, ich will immer Zeit haben für Menschen. Menschen sind mir wichtiger als irgendwelche Terminpläne oder dass das Haus geputzt ist oder dass ich jetzt die Kartoffeln noch gekauft habe pünktlich oder weiß ich was. Natürlich muss man auch pünktlich an einem Termin sein, aber ich will so mit dieser Haltung durch den Alltag gehen und dann einfach auch Zeit haben und mir auch Zeit nehmen, um stehen zu bleiben. Das kann bedeuten, wenn die Nachbarin vorbeispaziert, dass man winkt und kurz miteinander schnackt, hey, wie geht's dir heute, was hast du erlebt, dass man sich dann auch interessiert zuhört, was erzählt sie, was beschäftigt sie wirklich, dass man nachfragt und dann das nächste Mal, wenn man sie wieder trifft, hey, wie ging es jetzt deinem Sohn bei der Prüfung oder einfach da wieder anknüpft, wo einfach Anteil nehmen an dem, was unser Umfeld beschäftigt, weil wir alle sind doch umgeben von Menschen. Sei es die Frau an der Kasse oder eben unsere Nachbarn oder auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Arbeit, dass wir da, ich sage jeweils, ich glaube, Gott hat uns zwei Ohren ganz bewusst gegeben, dass wir mit zwei Ohren hören und schnell sind im Hören, steht ja auch in der Bibel, und langsam im Reden. Also habe ich mir auch so angewöhnt, einfach mehr zuzuhören und weniger von mir aus zu erzählen oder irgendwie das Gefühl haben, ich muss jetzt jemandem das Evangelium überstülpen oder jetzt dringend von Jesus erzählen. Dass Gott öffnet dann ganz automatisch Türen, wenn wir bereit sind, einfach unser Gegenüber wahrzunehmen und zuzuhören. Ja.
Ja, sehr wertvoll. Danke dir. Ja, ihr seid ja umgezogen aus der Schweiz nach Deutschland vor 3 Jahren ungefähr. Wie hat sich das denn auf deine Alltagsmission ausgewirkt? Also, du hattest ja Beziehungen auch dann in der Schweiz, dann neue Beziehungen. Wie hast du neue Beziehungen geknüpft?
Ja, das ging ganz schnell. Der Vorteil natürlich von St. Pauli ist, dass die sind so weltoffen, da ist man sofort mit allen im Gespräch. Und ich versuche natürlich auch, so auf die Menschen zuzugehen. Ich weiß, es sind nicht alle so extrovertiert. Ich würde von mir aus jetzt auch nicht sagen, dass ich mega extrovertiert bin, aber auch nicht introvertiert. Das ist ja übrigens oft auch dass man sich sagt, ja, ich bin halt nicht so extrovertiert, aber ich sage auch, introvertierte Menschen pflegen ja Beziehungen. Du musst ja nicht zu 20 Menschen Freundschaft pflegen, aber zu einem, zwei oder drei Menschen pflegen ja auch introvertierte Menschen Beziehungen. Ja, also ich ging dann natürlich, also wir sind ja mitten auf die Reeperbahn gezogen und für mich war dann sehr schnell klar, also wenn wir hier wohnen, das ist ja eigentlich eins der dunkelsten Orte von ganz Europa, die ganze Prostitution, die nennen sich selber Sündenmeile von Europa. Wenn man da am Sonntagmorgen über die Straße läuft, dann klebt der Boden vom Alkohol und Geschmiere der Nacht. Da ist einfach, ja, da wird gefeiert, da wird gesündigt und das noch zelebriert. Einfach wirklich ein Ort, wo aber die Menschen zutiefst Gottes Liebe suchen und Frieden suchen. Deshalb sind die ja eigentlich hier. Und da habe ich mich dann sehr schnell auch entschieden, einfach wöchentlich die Frauen auf der Reeperbahn, also die Prostituierten, zu besuchen und kam dann natürlich auch ganz schnell dann in den Kontakt und ins Gespräch. Also die ersten Einsätze, die haben wir als Familie gemacht. Und da sind wir natürlich schon sehr aufgefallen, so ein großer blonder Mann, große blonde Frau und 3 blonde Kinder gerade auf der Kippe zu Teenager. Und da kamen wir dann mit Kuchen und unsere Kinder haben so schöne Zeichnungen gemalt und das hat diesen Frauen aus der Prostitution und auch den Türstehern solch einen Eindruck gemacht. Was? Die kommen aus der Schweiz? wohnen hier und besuchen und beschenken uns jetzt. Also das hat gleich alle Türen geöffnet, dass ich bis heute manchmal noch darauf angesprochen werde. Da seid ihr doch als ganze Familie gekommen.
Ach, cool.
Meine Frau hat sogar gesagt, diese Zeichnung habe ich immer noch, ich habe sie zu Hause eingerahmt. Diese Zeichnung, die da meine Tochter gemacht hat. Ja,
cool. Ja, zu deinem Dienst da auf der Reeperbahn, da kommen wir gleich noch zu. Eine Frage noch, Madeleine, welchen Tipp würdest du jemandem geben, der so mit seiner Alltagsmission ganz bei Null anfängt? Was ist hilfreich? Was sollte man vielleicht vermeiden? Also so in dem Fall, wenn man vielleicht umzieht wohin und ganz neu anfängt.
Ja, also was ja immer gut ist, wenn man neu umzieht, ist, wenn man einfach mal bei den Nachbarn klingelt und sagt, hey, ich bin hier, vielleicht mit einem kleinen Geschenk. Wir sollten nicht warten, bis die Menschen auf uns zukommen, sondern dass wir uns vorstellen. Und ich merke, was auch sehr hilfreich ist, wenn man sich sehr schnell als Christ bekennt. Wenn man gar nicht sagt, dass man Christ ist, ist es sehr schwierig, dann irgendwann noch darüber ins Gespräch zu kommen. Also ich merke, es hilft schon so, bekenne dich früh. Und manchmal haben wir so falsche Hemmungen, dass wir denken, ja, was denkt denn mein Gegenüber? Verurteilt ihr mich jetzt? Wir haben so eine tiefe Grundangst, dass wir nicht angenommen werden sein könnten. Aber auch das habe ich gemerkt, das ist so eine Lüge. Wir leben in einer Zeit, wo jeder irgendwie Fan ist von irgendetwas. Der eine ist Fußballfan und der andere Motorradfan und der andere glaubt an Außerirdische oder trägt nur grüne Socken oder weiß ich was. Jeder ist irgendwie auf seine Art speziell und es ist überhaupt nicht komisch, wenn man sich da einfach sehr offen zu Jesus bekennt. Also wir gingen sogar so weit, dass wir an Halloween haben wir so einen großen Kürbis, haben wir Jesus reingeschnitzt, also meine Tochter hat das gemacht, eine Lichterkette rein und das so draußen auf einen Stuhl gestellt und du musst wissen, an Halloween ist auf St. Pauli die Hölle los, im wahrsten Sinne des Wortes. Alle 5 Minuten hat es da an unserer Haustür geklingelt und so kleine Dämonchen standen vor der Tür, also verkleidete Kinder. Und dann war unser Kürbis Jesus, der einfach leuchtete. Das hatte unglaubliche Power. Und für alle war gleich klar, hier leuchtet jetzt Jesus. Aber das hat mich dann schon sehr gefreut. Die Eltern waren da jeweils ja auch dabei mit Kindern. Und eine Mutter hat dann gesagt, wow, dieser Kürbis sieht so schön aus. Darf ich den fotografieren? Und ich habe gemerkt, wir haben oft so falsche Hemmungen. Lass uns anschreiben und mutig zu Jesus bekennen von Anfang an.
Ach schön, ja, das ist sehr gut, ermutigend, ja. Bei euren Musicals, da gibt es ja am Ende immer die Predigt. Und wie kommunizierst du das? Also wie offen gehst du in deiner persönlichen Affiliation damit um, dass du deine Freunde, dein Gegenüber ja auch missionieren möchtest, sage ich jetzt mal ganz platt gesagt. Also dass er nicht das Gefühl hat, dass er irgendwie jetzt ein Missionsobjekt ist. Er wird da jetzt hingeschleppt. Einerseits sagst du, ja, es ist gut, gleich zu sagen, dass man glaubt, dass man Christ ist, dass man an Jesus glaubt. Und andererseits möchtest du Menschen gerne gewinnen. Und viele befinden sich dann so im Zwiespalt. Wie kann ich das so machen, dass es echt ist und nicht mein Gegenüber den Eindruck hat, der ist Missionsobjekt?
Also ich mache mir selbst, versuche ich mir selbst nie Druck zu machen, sondern einfach so, ja, wenn der will, dann ist es schön, und wenn er nicht will, dann ist das nicht mein Problem, so in dem Sinn.
Okay.
Also ich habe irgendwie ein Ziel im Auge, wo ich jetzt mit dieser Person hin will, sondern nein, das ist ja Gottes Kind und er ist mit dieser Person auf dem Weg. Und wenn er mich noch dazu gebrauchen kann, dass da noch was angestoßen wird, dann umso schöner. Aber es ist nicht in meiner Hand oder in meiner Verantwortung. Vielleicht kennst du diese Engelskala, kennst du die?
Ja, kenne ich.
Die hilft mir auch sehr. Also das ist ja so eine Skala von so -8 bis irgendwie +4. Und das sind so die verschiedenen Schritte, wo ein Mensch steht auf seinem Weg zu Jesus. Und vielleicht so ein Moslem, der noch nie von Jesus gehört hat, ist vielleicht bei -7. Und dein Nachbar, der schon Religionsunterricht hatte, ist vielleicht bei -2. hat das Evangelium schon gehört, aber noch keinen Schluss gefasst. Und wenn er, und dann passiert vielleicht noch etwas, ein Todesfall in der Familie, oder er beginnt nach Gott zu suchen, dann ist er bei minus eins, dann wird er an Life on Stage eingeladen, hört das Evangelium, trifft eine Entscheidung, dann ist er dann, geht er über diese Brücke und ist dann bei plus eins. Aber wir wissen ja nicht, wo unser Freund steht. Und wenn wir für unsere Freunde beten und einfach Freundschaft pflegen, dann begleiten wir diese vielleicht von minus fünf zu minus vier. Und das ist doch ganz okay und reicht auch völlig aus. Mir hilft auch manchmal so dieses Bild mit dieser Salontür. Du kennst ja bestimmt diese Salontüre aus Lucky Luke, aus diesen Lucky Luke Comics. Die stößt man ja einfach so rein und auf und da drin ist man. Und ich versuche so, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, denke ich so, nein, die Tür ist nicht zu. Die ist nicht zu. Aber ich bin da ganz sachlich. Ich stoße so ein bisschen an der Tür ihres Herzens, erzähle vielleicht etwas von Jesus, biete ein Gebet an und stoße so ein bisschen. Und sobald ich spüre, da ist Widerstand oder ist kein Interesse, dann gehe ich wieder zurück und lass das so. Ich will niemandem das aufdrängen oder will auch nicht das Gefühl haben, dass ich so ein Aufschwätzer bin oder jetzt irgendetwas erreichen muss, sondern stoße so ein bisschen an der Tür und wenn ich merke, ah doch, da ist weiteres Interesse, da ist ein offenes Herz, das sind Fragen, dann gehe ich weiter und erzähle mehr und biete vielleicht noch mehr Gebet an oder frage, willst du mal mehr in der Bibel lesen? Aber wenn ich merke, da ist Widerstand, dann ist das ganz okay. Dann bin ich einfach Freundin und bete im Hintergrund weiter. Da dürfen wir irgendwie ganz entspannt sein.
Ja, nimmt einem auch ein bisschen die Last. Ne? Es geht nicht darum, dass ich irgendjemanden bekehre oder so. Das ist ja Gottes Werk, aber ich will bereit sein. Und wenn ich so raushöre bei dir, auch die Sensibilität haben, okay, wie führt mich der Herr, wie führt mich der Geist Gottes? Ist da wirklich eine Möglichkeit, schon probieren und gucken, ist da eine Offenheit, einfach einen Schritt weiter zu gehen? Ja, das ist eine schöne Illustration mit der Türe. Ja, cool. Du bist ja selbst so im christlichen Elternhaus aufgewachsen und warst auch ohne größere Umwege mit Jesus unterwegs. Viele unserer Zuhörer haben sicher eigene Kinder. Was hat dir geholfen, im Glauben aufzuwachsen? Oder was haben deine Eltern richtig gemacht, was du jetzt auch mit deinen eigenen Kindern machst?
Ja, gerade so, wenn man so christlich aufwächst, hat man ja manchmal so diese Lüge oder so diese Haltung im Kopf, ich hatte ja nie ein Leben ohne Jesus, ich habe kein richtiges Zeugnis zu erzählen. Aber ich sehe eher den ganzen Segen, wie ich bewahrt blieb von all den Süchten und Sünden, wo man hätte landen können, wo ich keine Heilung oder Wiederherstellung gebraucht habe, sondern weil ich immer mit Jesus gelebt habe. Und was meine Eltern wirklich sehr gut gemacht haben, das ist einerseits, dass sie einfach, wir gingen einfach in die Kirche. Egal, ob man gerade Bock hatte oder nicht, ob es geregnet hat oder nicht, es gehörte einfach dazu. Die Kirche ist unsere geistliche Familie. Da sind unsere Freunde. Und auch wenn die Predigt vielleicht nicht jeden Sonntag extraordinär ist, aber man ist da und man trifft. Und das hat schon mein Glaube geprägt. Einfach, wir gehen in die Kirche. Und dann natürlich auch die ganzen biblischen Geschichten. Ich habe die aufgesogen als Kind. Meine Mutter hat uns die biblischen Geschichten erzählt. Wir haben mit Adonia diese Hörspiele hoch und runter gehört. Und dann gibt es noch ganz viele andere gute Angebote. Gell, auch ihr habt ja mit Heukelbach wunderbare Angebote für Kinder. Vielleicht kannst du ja das dann auch gleich erwähnen. Und dann, dass man auch einfach ganz authentisch vorlebt. Also, dass man, natürlich machen wir als Eltern Fehler und wir schreien unsere Kinder an und wir sind mal grob oder machen einen Fehler. Aber dann entschuldigen wir uns wieder und wir sagen, komm, wir beten zusammen, es tut mir leid. Und einfach so dieses authentische Leben im Alltag. Meine Eltern, die waren mit uns im Umgang, waren die genau gleich. Egal, ob es in der Kirche war oder ob wir nur für uns waren, wenn die Türe zu war, so dieses authentische Vorleben. Und das sind alles Dinge, diese drei Dinge sind mir sehr wichtig und das versuchen wir auch in unserem Alltag zu leben. So ganz eigentlich Basics, entspannte, gar nichts Kompliziertes, aber doch sehr wichtig und prägend. Ja.
Mhm. Cool. Madeleine, ihr seid nach Hamburg ausgerechnet nach St. Pauli gezogen, in die Nähe der Reeperbahn. Wie kam das dazu? Ihr habt ja immerhin drei Kinder, die jetzt dort aufgewachsen sind oder weitergewachsen sind, umgeben von Prostitution, Drogen und so weiter. Das musst du uns ein bisschen erzählen.
Ja, also du musst wissen, wir haben ein Haus in der Schweiz, ein schönes Chalet mit Blick auf die Berge. Wir haben dort direkt neben meinen Eltern gewohnt, die haben uns die Kinder gehütet. Ich habe jeweils gesagt, ich habe das Auto genommen, meine Mutter, und meine Mutter hat meine Kinder genommen. Also wir haben dann direkt einen Tausch gemacht und hatten da wirklich wunderbare Jahre. Und für mich war so wie klar, ja, hier bleiben wir jetzt, bis die Kinder ausgeflogen sind und dann ziehen wir vielleicht nochmals in die Stadt oder so. Und dann hat Gott zu Gabriel gesprochen, also zu meinem Mann, und hat ihm ja wie den Eindruck gegeben, hey, wir sollten nach Hamburg ziehen, mit dem ersten Auftrag hier ein Büro für Life on Stage aufzubauen, weil wir gemerkt haben, doch, Gott ruft uns auch nach Deutschland. Gerade diese Life on Stage ist einfach auch für Deutschland eine Art und Weise, wie wir die Menschen erreichen können. Und dafür ist es wichtig, dass wir in Deutschland selbst präsent sind. Und er hat mir das so gesagt, hey, ich habe den Eindruck, wir sollten jetzt nach Hamburg ziehen. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust in dem Sinne. Aber ich wusste, hey, wenn Gott ruft, dann will ich ja sagen. Ich kann doch nicht mein ganzes Leben lang sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Und dann, wenn er dann mal ruft, sagen, ja, nein, jetzt passt es gerade nicht mehr, jetzt hast du den Moment verpasst. Nein, ich will immer bereit sein, wenn er ruft. Und so habe ich dann eine Woche ganz, ganz konkret habe ich gefastet und gebetet. Und Gott hat in diesem Herzen wirklich so mein Herz bewegt, hat zu mir gesprochen, auch durch Träume. Und für mich wurde dann wie klar, ja, das ist unser Weg. Aber ich habe Gott gesagt, ich gehe nicht über Kinderleichen. Also das musst du schon unseren Kindern selbst auch sagen, sonst will ich das nicht machen. Und der Überraschungseffekt war dann wirklich, als wir das unseren Kindern erzählt haben, wie die nach 30 Sekunden von zuerst, nein, wir wollen nicht weg, zu plötzlich, oh doch, das ist ein Abenteuer, das ist cool, nach himmelhoch jauchzen und sofort bereit waren, alles hinter sich zu lassen. Ich wie gemerkt habe, Gott, wenn du rufst, dann bist du treu. Und das haben wir dann wirklich auch erlebt. Wir haben in dem Jahr, bevor wir umgezogen sind, einfach immer als Familie gebetet, Gott, wo sollen wir hin, was machen wir dann und so weiter. Es war ein richtiges Familienprojekt, das uns auch als Familie so richtig zusammengebunden hat. Ja.
Cool. Du bist inzwischen recht regelmäßig auch im Rotlichtmilieu unterwegs gewesen zum Evangelisieren. Du hast es eben schon gesagt, wie das auch angefangen hat. Ich nehme mal an, du machst das auch nicht alleine und mit anderen Christen zusammen. Wie geht das? Nimm uns da ein bisschen mit hinein. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, ja?
Ja, ich habe ein Buch geschrieben, kann ich euch natürlich sehr empfehlen, mit Jesus aus St. Pauli. Da schreibe ich einfach von diesem Umzug, was das mit mir, mit uns als Familie gemacht hat, auch von Anfangsschwierigkeiten. Und dann erzähle ich einfach von Begegnungen auf der Reeperbahn, was da passiert. Also einfach Geschichten, die nicht erfunden sind, sondern alles einfach sehr inspirierende Geschichten, gerade für Menschen, die auch so in ihrem Alltag Salz und Licht sein wollen, das kann ich euch sehr empfehlen. Ja, also ganz praktisch machen wir das so, wir sind ein Team von ein paar Frauen und meine Tochter, die backt immer ganz frische Kuchen, so frische Muffins, und dann packen wir die schön ein und sind dann ja noch warm, und dann sind wir einfach unterwegs, wir besuchen einerseits die Frauen, die auf der Straße stehen, gehen aber auch in die Herbertstraße rein, das ist ja eigentlich für Frauen verboten, aber wir sind dort akzeptiert. Da stehen die Frauen ja so hinter Glasfenstern und bieten sich die Männer an. Und dann gehen wir aber auch in Bordelle rein, wo normalerweise auch keine Frauen rein dürfen. Es gibt aber da einige Bordelle, die uns jetzt akzeptieren. Das ist auch eine Story für sich, wie wir da reinkamen. Und da sind dann vor allem Frauen aus Rumänien, aus der Slowakei, Frauen, die wirklich auch aus armen Hintergründen kommen, die einfach nicht so große Wahlmöglichkeiten haben, sage ich jetzt mal. Und wenn wir da auf die reinkommen oder auf die Frauen zugehen, nehmen wir immer so ein Muffin, stecken ihnen den Frauen entgegen und sagen, hey, das ist für dich, es ist verbunden mit der Botschaft, du bist wertvoll in Gottes Augen. Und das spreche ich so ganz bewusst den Frauen zu. Und ich merke, das löst schon so viel aus. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Jesus liebt dich. Für uns Christen manchmal so eine Floskel, aber diese Frauen, also allgemein unser Umfeld, lächelt so nach dieser Liebe und Aufmerksamkeit. Und weil wir ja jede Woche gehen und wir die Frauen inzwischen kennen, das sind wirklich zu uns, inzwischen sind viele von diesen Frauen so meine Freundinnen geworden, die ich einfach ins Herz geschlossen habe. Und wenn ich jetzt einen Kuchen gebe, sage ich oft nicht mehr, hey, das ist verbunden mit der Botschaft, sondern sage ich einfach, ja, das ist für dich. Du weißt ja, was die Botschaft dahinter ist. Was ist das? Ja, ich bin wertvoll. Ja, du bist wertvoll. So. Und so haben wir oft einfach ganz, ganz schöne Begegnungen. Ja.
Schön. Und wie muss ich mir das vorstellen? Die Frauen sind ja dann eigentlich dort ja, bei der Arbeit. Inwiefern sind da Gespräche überhaupt möglich? Habt ihr Zeit zum Reden oder haben die auch Möglichkeiten, rauszukommen? Oder wie ist das?
Ja, das ist tatsächlich immer so ein Eiertanz, sage ich, weil die Zuhälter oder die Wirtschafter, sagen sie ja, die sind ja überall. Also die blicken aus dem Fenster, die stehen in der Nähe herum, die lassen die Frauen eigentlich nicht so aus den Augen. Und das braucht für uns immer so ein gutes Gespür, wie lange sind wir geduldet, wie lange wollen die Frauen auch mit uns sprechen, wie lange dürfen sie. Und das ist so immer am Abwägen. Also da gibt es Frauen, die sind sehr, also die wollen einfach mit uns sprechen und da bleiben wir dann ganz lange stehen. Und bei anderen merkt man schnell so, oh, da kommt so eine Unruhe. Das spürt man ja auch, wenn man ein bisschen sensibel ist, spürt man das sehr schnell, dass die Blicke unruhig rumgehen oder so. Du sagst, ja, also, oder einfach so. Und dann merkt man, ah ja, jetzt sollte ich gehen. Und dann gehen wir auch schnell wieder weiter. Aber was mich wirklich erstaunt, dass viele Gespräche wirklich möglich sind. Und natürlich, ich bin da ganz ehrlich, und das wissen die Frauen auch, wir wollen, dass die Frauen da aussteigen, also dass die nicht mehr da arbeiten müssen. Weil sobald wir ein bisschen eine engere Beziehung haben, sage ich, hey, du bist so wertvoll. Es ist nicht in Ordnung, dass ein Mann kommt und das Gefühl hat, er kann dich kaufen. Was ist denn das? Das ist doch einfach Bullshit, er hat das Gefühl, oder kann dich kaufen und will dich einfach benutzen. Dabei bist du so wertvoll. Das darf kein Mann einfach so das Gefühl haben, dass er dich kaufen kann. Hey, wenn du Hilfe brauchst, wir sind für dich da, wir haben Möglichkeiten. Also wir versuchen so auf diese Art und Weise mit den Frauen ins Gespräch zu kommen. Und durften jetzt wirklich in den letzten Jahren einige Male erleben, dass Frauen dann einfach ja, plötzlich nicht mehr da waren, sage ich jetzt mal so. Und für uns auch so eine Bestätigung, dass dadurch einfach die Frauen auch so wie merken, hey, will ich das eigentlich hier?
Denken ja, krass. Ist ja sicherlich nicht ganz ungefährlich, weil es ja genug Leute gibt, die irgendwie nicht wollen, dass die Frauen aus diesem Leben aussteigen, ja? Und ist ja wahrscheinlich auch mit einer Gefahr verbunden, oder? Wie erlebt ihr das?
Das rede ich mir ein, dass da keine Gefahr ist. Auf St. Pauli oder die Reeperbahn, das ist der Ort mit der höchsten Polizeipräsenz von ganz Deutschland. Da ist so viel Polizei präsent. Und ich meine, gerade auch die Türsteher und Bordellbesitzer können sich ja eigentlich nicht leisten, dass da einem Anwohner etwas passiert. Ich fühle mich eigentlich sehr, sehr sicher. Die gefährlichste, das sind ja auch immer überall Menschen, es sind immer überall Touristen. Also wenn nur irgendetwas ist, kannst du einmal laut Hilfe schreien und dann steht da schon ein Polizist. Gefährlich ist es eigentlich da, wo du alleine durch eine dunkle Gasse musst. Und das gibt so, wenn ich jeweils in der Nacht nach Hause komme, gibt es so einen ganz kurzen Abschnitt bis zu unserem Haus, wo ich so noch durch dunkel muss. Da ist es jeweils ein bisschen, bin ich manchmal ein bisschen unruhig. Da sage ich einfach, Jesus, beschütze mich jetzt und dann tak, 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 tak rein. Aber auch da, also habe ich einmal eine Begegnung gehabt, habe ich auch hier geschrieben, wo ich Bewahrung erlebt habe. Aber auch da, wenn man ein gutes Gespür hat, die Augen offen hat. Und ja, ich glaube auch, dass auch Gott Engel an unsere Seite stellt. Ja.
Mhm. Ja, sehr cool. Ja, das Buch verlinken wir auf jeden Fall in Podcast-Beschreibung. Madeleine, warum gerade diese Arbeit? Warum liegen dir gerade so diese Menschen so am Herzen? Man spürt das ja richtig, wie du darüber redest auch. Was bereitet dir da besonders Freude dran?
Ja, ich glaube, es ist hat ein bisschen auch mit meiner Geschichte zu tun. Wie gesagt, ich bin ja ganz heil aufgewachsen und ich habe schon ganz früh geheiratet. Mit 20 habe ich meine erste Liebe geheiratet und wir sind da nach Basel gezogen in der Stadt. Und da war ich eines Nachts unterwegs, es war schon nach Mitternacht, sehr, sehr spät, und da kam ich ins Gespräch mit einer jungen Frau, und diese Frau hätte meine Schwester sein können. Die sah mir ähnlich, die hatte auch lange blonde Haare, die war genau gleich alt wie ich, die war auch gerade knapp 20. Aber diese Frau war schon alleinerziehend, hatte eine kleine zweijährige Tochter zu Hause, und diese Frau arbeitete in der Prostitution und war einfach kaputt, das habe ich ihr angesehen. Und ich stand so ihr gegenüber und kam mit ihr ins Gespräch, und sie hat mir gesagt, ah, weißt du, ich habe keine Freundin, niemand will meine Freundin sein. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, doch, ich will deine Freundin sein. Komm, wir gehen morgen früh zusammen frühstücken, ich lade dich ein. Und tatsächlich ist diese Frau dann am nächsten Morgen aufgetaucht, wir haben zusammen gefrühstückt, und daraus ist eine Freundschaft entstanden, die bis heute anhält. Sie hat es geschafft, aus der Prostitution rausgekommen. Sie kam dann zwar in andere, noch schwierige Umstände rein. Wenn man so eine schlimme Kindheit hatte, dann trägt man einfach vieles auch mit sich herum. Und umso länger ich sie kannte, umso mehr hat sie mir auch erzählt aus ihrem Leben. Und das hat mir so eine Liebe gegeben für diese Frauen in der Prostitution, weil man weiß das auch von Studien, dass 8 oder sogar 9 von 10 Frauen in der Prostitution selbst sexuellen Missbrauch in der Kindheit oder Jugendzeit erlebt haben. Und nur so kann ich mir das auch erklären, dass eine Frau solch eine Arbeit macht und dann noch sagt, es ist freiwillig. Da wurde so ihre Würde zerstört, eine Mauer in ihrem Herzen heruntergebrochen, die wurde aufgebrochen, die wurde zerbrochen, schon so früh, dass die jetzt da steht. Und ich habe realisiert, meine Güte, ich habe so viel Gnade erlebt, dass ich so ein heiles Leben haben darf. Und ich habe es nicht verdient. Und wie sie auch in der Bibel steht, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Also wie viel ist denn mir gegeben? Wie könnte ich da einfach ein friedliches, heiles Leben in meinem Häuschen leben, mich ein bisschen um meine Familie drehen, wenn andere so viel Schwieriges erlebt haben? Dann ist es doch auch meine Verantwortung, weiterzugeben an Liebe und Kraft und Jesus, was ich nur kann.
Das extreme Gegenbeispiel ist vielleicht ein Christ, der sich lieber abkapselt von der Welt, Weltflucht begeht, ja, um sich der Sünde fernzuhalten. Manche beschreiben das ja so. Da kann ich mir vorstellen, dass ihr auch für eure Arbeit so unter den Prostituierten auch schon negative Kritik bekommt, oder? Wie geht ihr damit um?
Interessanterweise kriegen wir eigentlich gar keine negative Kritik für unsere Arbeit.
Ach, okay.
Nur für einen Teil, und zwar machen wir regelmäßig auch Gottesdienste im Stripclub. Also du musst dir vorstellen, der Stripclub öffnet da so alle paar Monate die Türen, da wird alles geputzt, und dann machen die groß Werbung auf ihrem Screen und laden ein zum Gottesdienst im Stripclub. Und dann haben wir da eine Gospelband und wir können predigen und Zeugnis geben, und das ist dann vollgepumpt. Musst dir vorstellen, die Leute strömen, die kommen. Leute, die nicht in einen Gottesdienst gehen würden, kommen in den Stripclub zum Gottesdienst. Und da haben wir alle Möglichkeiten, von Jesus zu erzählen, für Menschen zu beten, und die Türen stehen uns offen. Und das ist einfach, ich finde das einfach genial. Aber da gibt es tatsächlich Christen, die finden, spinnt ihr, das geht doch gar nicht. Ein Gottesdienst im Stripclub, das ist das Letzte, das kann man gar nicht machen. Denke ich jeweils, ach, Jesus ist doch auch zu den Sündern gegangen und er hatte diese Menschen ganz besonders lieb. Warum sollten wir da extra Hürden einbauen? Und Jesus ist überall zu erleben. Ich kann mich erinnern, einmal war ich im Bordell und da war eine Frau, die hatte so lange, schöne Haare, schwarze Haare. Und sie hat mir dann so gesagt, weißt du, mein Vater, der glaubt auch an Gott. Dann habe ich gesagt, oh, weißt du, dein Vater, der betet ganz bestimmt für dich. Ja, mein Vater weiß nicht, wo ich arbeite, das darf er nie erfahren. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, dass dein Vater, der liebt dich so sehr, der will nicht, kein Vater will, dass seine Tochter hier arbeitet. Darf ich für dich beten? Und nach anfänglichem Zögerlichen hat sie dann gesagt, ja, also gut, habe ich ihre Hände genommen und für sie gebetet. Und dann hat sie die Augen geschlossen und ich habe gebetet, Jesus, zeige deine Liebe. Danke, dass du sie so sehr liebst, dass du für ihre Sünden gestorben bist, und habe da so mein ganzes Herz für sie im Gebet ausgeschüttet. Und als ich die Augen wieder geöffnet habe, war sie völlig durcheinander und hat gesagt, was hast du gerade gemacht? Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Ich habe so eine Liebe gespürt, das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, Jesus, kannst du nicht nur in der Kirche erleben. Du musst nicht in die Kirche, um zu beten oder Gott zu erleben. Jesus kannst du im Bordell, im Stripclub, auf der Straße, überall ist er präsent und lässt sich anrufen. Und deshalb gehen wir auch in den Stripclub.
Cool. Ja, nicht jeder Christ ist vielleicht dazu berufen, so im Rotlichtviertel zu evangelisieren, aber wir alle dürfen nicht darauf warten, dass nicht Christen so von sich aus auf uns zukommen. Ja, wir müssen auch örtlich dahin gehen, wo Menschen sind, die von sich aus eben nicht freiwillig in eine Gemeinde gehen würden. Das ist gerade sehr eindrücklich erzählt. Aber welchen Tipp hast du, wie können wir herausfinden, was jetzt meine Szene, was unsere Szene ist, in der wir wirken können? Und wie kann man so eine Szene finden, wenn man zum Beispiel irgendwo auf dem Land wohnt, ja? Oder wenn man eben kein Club hat um die Ecke oder irgendwie keine sozialen Brennpunkte? Was würdest du einem solchen Christen sagen?
Ach, es gibt auch überall gibt es solche Treffpunkte. Ich meine, es ist die Feuerwehr, es gibt den Turnverein, es gibt die Adventsfenster auf dem Dorf, es gibt ein Frauenfrühstück oder irgendwie soziale Kinderhüteprojekte. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja, gerade die Arbeit mit Prostituierten, das muss wirklich nicht jeder machen, aber ich glaube, jeder kann, wie du schon gesagt hast, einfach da blühen, wo er gepflanzt ist. Mhm. Einfach, indem wir unser Haus öffnen, indem wir unseren Kühlschrank öffnen, indem wir unsere Ohren öffnen, indem wir vielleicht auch unser Portemonnaie öffnen, indem wir schlussendlich unser Herz öffnen für unser Gegenüber. Ja.
Ja. Madeleine, wie hat die Arbeit hier so deinen Blick auf Mission und Evangelisation verändert?
Das ist eine gute Frage. Es hat es eigentlich nicht verändert. Ich hatte nie eine andere. Ja, oder wie meinst du das mit der Frage?
Ja, ich meine mit der Frage, du hast geheiratet, du warst in Basel, ihr habt so schön gehabt in der Schweiz, der Ruf nach Hamburg, deine Erfahrungen auf der Reeperbahn. Hat das irgendwie deinen Blick für Mission und Evangelisation verändert? Auch das, was ihr mit Live on Stage macht. Also man merkt dir, man spürt dir ab, du hast wahrscheinlich schon sehr lange ein Anliegen für Menschen. Aber du hast natürlich auch Erfahrungen gemacht. Hat das irgendwie geprägt, dein Blick auf Mission und Evangelisation?
Ja, also was sich wirklich verändert hat, ist, dass ich wie verstanden, ich glaube, das ist auch seit Corona oder in den letzten Jahren, habe ich so wie das Gefühl, dass Gott so wie brütet über unseren Ländern, brütet über Deutschland, über die Schweiz und Österreich, jetzt sage ich mal die deutschsprachigen Länder. Und all diese Krisen, Corona und Ukraine-Krieg und Energiekrise und was wir da noch alles hatten und haben und immer noch drinstecken, das waren so wie Brüter, die Gott dazu gebraucht hat, um Menschen wieder neu suchen zu machen. Und wir erleben das ganz stark auf den sozialen Medien. Wir sind ja auch sehr stark auf Instagram, auf TikTok, auch überall auf diesen Medien. Und wie viele Menschen uns da folgen und Fragen stellen. Und was mich ganz besonders begeistert, mein Mann Gabriel, der geht jetzt fast jeden Morgen geht er live eine Stunde zum Bibellesen und dann jeweils auf TikTok, Facebook, Instagram und YouTube, genau, auf allen vier Kanälen gleichzeitig. Und da kommen bis zu 200, zum Teil 300 Menschen, die dann gleichzeitig dabei sind, die ganze Stunde natürlich einige länger, andere kürzer. Und er liest dann die Bibel, erklärt das Evangelium. Und was mich einfach begeistert ist, dass jeden Morgen erklärt er noch das Evangelium und fragt, wer will jetzt sein Leben Jesus geben? Und jedes Mal gibt es Menschen, die die Hand aufstrecken und sagen, ich will jetzt mein Leben Jesus geben. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen suchend sind, wo sie offen sind. Auch wenn du sie fragst, hey, hast du Lust mit mir in der Bibel zu lesen, denken die Leute nicht mehr, das ist ein altes, verstaubtes Buch, sondern die Menschen sagen, ah, natürlich gibt es einige, die das nicht interessiert, aber ich sage, ein Großteil der Bevölkerung ist ganz neu offen und suchend für Jesus. Und das sind unglaubliche Möglichkeiten. Also es ist eine Lüge zu denken, es liegt eine Decke über Europa oder die Menschen sind zu oder sie sind nicht offen oder sie wollen es nicht hören. Das stimmt einfach wirklich nicht.
Hm. Cool. Vielen Dank, Madeleine. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen. Welches Buch kannst du empfehlen? Was hat dir in deiner persönlichen Evangelisation geholfen? Gibt es da ein Buch?
Das ist eine gute Frage. Was mich immer am meisten inspiriert hat, eben sind Lebensgeschichten. So Theoriebücher, das langweilt mich oft sehr schnell. Aber also diese Lebensgeschichten, der Schmuggler Gottes und da gibt es ja da, oder das, die von Gladys, die Geschichte von der Missionarin.
Gladys Albert, ja.
Ja, natürlich. Oder was gibt es da noch für Bücher? Ich habe die alle verschlungen. Oder da auch die Biografie von Bonke, Reinhard Bonke, das ist ja auch so inspirierend.
Oder Georg Müller.
Ja, natürlich auch. Also ich habe sie alle gelesen und diese Bücher, die haben mich sehr inspiriert. Ja. Also nicht cool. Ein einzelnes, sondern immer mehr. Ja.
Also gerade Biografien, ja, schön. Ja. Welche größte Herausforderung hattest du so in deiner Alltagsmission? Oder bei Life on Stage oder bei der Arbeit unter den Prostituierten, hast du da die größte Herausforderung, die du teilen würdest mit uns?
Ja, also natürlich geht es mir ähnlich wie den allermeisten Menschen, dass der Alltag einfach so schnell so vollgepackt ist. Gerade mit Kindern und Haushalt und Job und Terminen und noch Arztterminen und dann manchmal hat man ja auch keine Lust und man will eigentlich nur auf dem Sofa liegen und Netflix schauen. Und da so man muss sich, oder ich musste so wie lernen, mir manchmal selbst so einen liebevollen Schubs in den Hintern zu geben. Also bis heute ist das immer noch meine Herausforderung, dass nicht einfach so die Kapuze runter und durch, sondern eben stehen zu bleiben, mir diesen liebevollen Schubs zu geben. Jetzt sag noch Gottes Segen oder frag nochmals nach. So, das ist auch meine. Und so die Agenda irgendwo nicht so vollgepackt zu haben, dass man eben Zeit, Kraft hat für Begegnungen. Ja.
Ja, für Begegnungen mit Menschen, ja. Meine dritte Frage, welchen Tipp hast du für meine Podcast-Hörer hier, den sie gleich diese Woche noch umsetzen können, in Bezug auf Alltagsmission?
Ja, einfach mal diese rosarote Brille der Liebe anzuziehen. Ja, und das bedeutet, die Menschen anzuschauen, vielleicht auch ein bisschen zu beobachten, natürlich so, dass sie das nicht merken, und dir einfach ein paar liebevolle Gedanken über diese Person zu machen. Wow, diese Person ist so wertvoll. Gott sieht in ihr Herz. Ich sehe zwar nur, was vor Augen ist, aber Gott sieht in ihr Herz. Was ist wohl in diesem Herz? Was hat diese Person wohl erlebt? Was hat sie für einen Hintergrund? Einfach nur so sich Fragen stellen und Gedanken machen und du wirst merken, plötzlich macht es plupp und du hast diese Person lieb.
Ja, es ändert deinen Blick auf die Person, auf dein Gegenüber. Ne? Kannst sie mehr mit den Augen Gottes sehen. Sehr schön. Ja, Madeleine, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in dein Leben, deine Arbeit und wie du Alltagsmission lebst. Ja, ein Wort noch zum Schluss an euch. Schreibt uns gerne eure eigenen Erfahrungen, was ihr in eurer Alltagsmission erlebt habt. Wir sind nicht alleine als Alltagsmissionare unterwegs, sondern als Community dürfen wir auch voneinander lernen, füreinander beten. Deswegen schreibt gerne eure Geschichte an machbar@heukelbach.org. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.